European Data News Hub Podcast.
Mit Björn Düß. Zunächst ein Blick auf die Themen, die Europa bewegen, und natürlich geht es dabei einmal mehr um Corona. Aber es scheint, dass sich tatsächlich ein Ende der Pandemie abzeichnet oder diese so weit in den Griff bekommen wird, dass Träume wahr werden könnten, Urlaubsträume zum Beispiel. Alleine die Aussicht auf Lockerungen innerhalb der EU lässt die Buchungskurve derzeit stark ansteigen, berichten Reiseanbieter. Und der italienische Regierungschef Mario Draghi versprach in seiner Rolle als G20-Vorsitzender den Start des digitalen EU-Corona-Impfpasses ab Mitte Juni. Streitpunkte sind aber noch vorhanden, zum Beispiel ob jemand bereits 3 Wochen nach dem ersten Stich oder erst nach voller Immunisierung als geimpft gilt. Die EU-Kommission drängt auf eine Öffnung des EU-Raums für Reisende von außerhalb und schlägt vor, die Einschränkungen für nicht zwingend notwendige Einreisen in die Europäische Union deutlich zu lockern. Auch das könnte den Tourismus ankurbeln. Die Entscheidung, wer einreisen darf, liegt aber letztendlich bei jedem einzelnen Land. Bei allen Erfolgen im Kampf gegen Covid-19 bleibt die Impfskepsis in Europa aber hoch. Laut einer Umfrage im Auftrag der EU wollen sich 33% der Bürger weder so schnell wie möglich noch in diesem Jahr impfen lassen. Die wirtschaftliche Entwicklung gewinnt ebenfalls an Fahrt. Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, rechnet in diesem Jahr mit 4% Wachstum im Euroraum und sieht bei einer weiteren wirtschaftlichen Erholung dann auch die Möglichkeit, den geldpolitischen Notfallmodus schrittweise auslaufen zu lassen. Die EZB hatte ein besonders flexibles Programm zum Kauf von Staatsanleihen und Wertpapieren von Unternehmen aufgelegt. Das Pandemic Emergency Purchase Program mit einem Volumen von inzwischen 1,85 Billionen Euro läuft nach derzeitiger Planung der Notenbank bis mindestens Ende März 2022. Wer schon immer vom Weltraum geträumt hat, kann sich als Astronautin oder Astronaut bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA bewerben. Bewerbungen können online bis zum 28. Mai eingereicht werden. Es ist das erste Mal seit mehr als einem Jahrzehnt, dass die ESA neue Astronauten sucht. Wie sieht es aus mit der europäischen Raumfahrt? Was sind die nächsten Schritte hier auf der Erde und oben im All? Dazu spreche ich mit dem Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek.
Erstmal herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, gerne.
Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung. Können Sie den Begriff mal ein bisschen mit Leben füllen? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was macht man da?
Ich habe tatsächlich mehrere Funktionen. Ich bin Luft- und Raumfahrtkoordinator der Regierung und auch noch Start-up- und Digitalbeauftragter im Wirtschaftsministerium. Insofern bin ich derjenige, der sich um alle neue Technologie kümmert. Und ich bin befasst mit dem 30 Milliarden Zukunftsfonds. Ich habe aber auch 2019 die Raumfahrtbudgets der ESA für die nächsten Jahre für die Regierung verhandelt. Und bis hin zum Bau von Quantencomputer sind viele spannende Technologieprojekte bei mir halt angesiedelt. Eine, wie ich finde, doch faszinierende Aufgabe auch.
Jetzt sagen Sie neue Technologien. Raumfahrt ist ja gar nicht mehr neu, aber erfindet sich ein Stück weit immer wieder neu, hat man den Eindruck. Und begeistert irgendwie von klein bis groß. Geht Ihnen das aus und was für Erfahrungen haben Sie da gemacht und warum ist es so ein schillerndes Geschäft nach wie vor?
Als ich gestartet bin vor 3 Jahren als Luft- und Raumfahrtkoordinator, habe ich zunächst gedacht, das Thema Luftfahrt wird interessant und Raumfahrt, naja, ist das wirklich etwas, wo es politische Tätigkeit gibt? Und muss sagen, ich bin ziemlich begeistert nach 3 Jahren und habe festgestellt, dass die Raumfahrt unglaublich viel Gestaltungspotenzial bietet, weil es eine zwar sehr alte Branche ist, aber in der Vergangenheit sehr stark orientiert war an Wissenschaft. Also wir erforschen alle Planeten des Sonnensystems und darüber hinaus. Und darüber hinaus aber eine Manufakturindustrie, also wo einzelne Stücke mit sehr viel Aufwand, wo 10 Jahre an einem Weltraumteleskop gearbeitet wird. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass die Raumfahrt auf dem Weg ist, zu einer richtigen Industrie zu werden, wo auf einmal im Wochenrhythmus Raketen starten, wo Tausende von Satelliten in den Weltraum gebracht werden, wo flächendeckendes Internet über Satelliten entsteht. Und bei dieser Industrie, da müssen wir mitmachen, denn in 10 Jahren werden wir hier unsere Arbeitsplätze nicht mehr vom Dieselmotor erzeugen können, sondern wir müssen in neue Industrien investieren. Und da ist Raumfahrt sicherlich ein ganz, ganz spannendes Thema, was auch die weltweiten Investitionen zeigen.
Die deutsche und auch europäische Rolle, können Sie die mal einordnen in diesem internationalen Geschäft oder Markt, wie Sie sagen?
Also die europäischen Raumfahrtaktivitäten sind seit Jahrzehnten gebündelt in der ESA, der Europäischen Weltraumagentur. Und hier ist es eben so, dass sich hier Deutschland eben über die Jahrzehnte auch eingebracht hat. Wir sind aktuell seit der Finanzierungsrunde 2019 auch die Nummer 1 der Investoren in der ESA. Wir haben 3,4 Milliarden Euro in der aktuellen Runde gezeichnet, fast 0,5 Milliarde mehr als Frankreich. Das sind alles Technologieinvestitionen, die übrigens durch das Prinzip des Geo-Returns auch eins zu eins an unsere Industrie zurückfließen. Anders als bei der Europäischen Union, wo die Auftragsvergaben anders stattfinden, ist es hier so, dass daraus ganz konkrete Industrieaufträge auch für Deutschland entstehen. Die Europäische Union als zweiter Akteur ist aber deutlich stärker auf dem Platz als in der Vergangenheit. In der aktuellen Finanzierungsrunde deutlich über 10 Milliarden Euro und wichtige Vorhaben wie beispielsweise Copernicus zur Erdbeobachtung, ohne dass wir über den ganzen Klimawandel nicht viel wüssten, wenn wir nicht ein Bild der Erde hätten, wenn wir auch messen könnten, wie sich Polkappen verändern, wie Temperaturen in Ozeanen sind, wie Methankonzentrationen in der Atmosphäre sind. Also Copernicus und auch Galileo, das europäische Navigationssystem, sind zwei Vorhaben, die maßgeblich von der Europäischen Union auch initiiert und finanziert werden. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein nationales Raumfahrtprogramm, was aber im Rahmen dieser Aktivitäten am Ende die kleinste Rolle spielt, weil ich glaube auch klar ist, dass Raumfahrt etwas ist, was tatsächlich auch international einfach eine Rolle spielt.
Aber komme ich denn wirklich weit mit ein paar hundert Millionen oder auch 10 Milliarden? Raumfahrt ist sehr teuer, die Forschung ist sehr teuer und ich glaube im internationalen Vergleich, wenn man sich da zum Beispiel die NASA-Budgets anguckt, in der Vergangenheit vielleicht nicht mehr ganz so dick, aber ja doch jetzt wieder sehr ambitioniert. Wo stehen wir da?
Es gibt ja immer die Frage, wie groß ist das Budget und wie effizient setze ich es eigentlich ein? Und die Amerikaner haben natürlich traditionell unglaubliche Raumfahrtbudgets seit der Mondmission. Und insofern ist klar, dass die Amerikaner da global betrachtet unumstritten die Nummer eins sind. Aber wir sind in Europa auch ganz gut unterwegs. Wenn wir die Dinge hier zusammenrechnen, dann kommen wir ungefähr schon auf die Hälfte des Volumens der Amerikaner. Und wir haben natürlich nicht so einen starken militärischen Ansatz, wie die USA das am Ende halt haben. Die andere Frage ist aber, wie setze ich meine Budgets eigentlich ein? Und hier hat auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Da haben wir auch klar von den Amerikanern gelernt. Da hat man in der Vergangenheit beim Space Shuttle eben sehr stark auch von der Regierungsseite und über die NASA als Agentur Technologie entwickelt. Das hat sehr lange gedauert, das war sehr teuer, das war mit großen Risiken für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler behaftet. Und man ist dann hingegangen vor 10 Jahren, hat gesagt, wir machen das jetzt mal anders, wir schreiben einfach im Wettbewerb Leistungen aus. Also wir bauen nicht mehr ein Raumschiff, sondern wir kaufen Starts ein als Dienstleistung. Und daraus ist SpaceX entstanden, daraus ist auch Jeff Bezos Firma entstanden, Blue Origin. Und wir haben das jetzt auch ganz gezielt auf deutsche Initiative hin gemeinsam mit den Briten in der ESA eingebracht und haben für kleinere Raketen genau auch so ein Programm etabliert und haben in der letzten Woche den ersten Auftrag vergeben können. Es gibt jetzt 3 Startups in Deutschland, die Raketen bauen. Spannenderweise nahezu ohne öffentliche Förderung, sondern alleine eben dadurch, dass wir ins Fenster gestellt haben den Kauf von 2 Starts. Und bei der ersten Firma, bei ESA Aerospace aus der Nähe von München, sind genau die jetzt dabei bestellt zu werden. Die Entscheidung ist getroffen und das zeigt, dass man eben auch mit den Budgets deutlich effizienter arbeiten kann. Denn diese Firma hat knapp 100 Millionen Euro privates Kapital eingesammelt und nur 500.000 Euro vom Steuerzahler bekommen.
Da sprechen wir über Mini-Raketen bei diesem Wettbewerb und bei SpaceX über große Raketen, Trägerraketen, die unter anderem Astronauten der ESA auf die ISS gebracht haben und auch bald wieder tun werden. Zeigt uns das einfach nur, dass Raumfahrt nicht Raumfahrt ist oder hat sich da Europa ein Stück weit verabschiedet, dass man sagt, nee, wir holen es jetzt da, wo es am preiswertesten ist und funktioniert und man hat gar nicht mehr den Anspruch, die bemannte Raumfahrt selbst auch voranzubringen?
Also der Vergleich zu SpaceX ist sehr gut, denn tatsächlich hat die erste Falcon-Rakete nur die Hälfte der Kapazität gehabt von dem, was jetzt ESA Aerospace, Rocket Factory und High Impulse eben hinbringen. Und dann hat man gesehen, dass aus der ersten Falcon, die noch eine kleine Rakete war, eine größere wurde und dann kam noch eine größere, die Falcon Heavy und jetzt kommt das Starship. Und wir legen natürlich bei unserer Strategie auch Wert darauf, dass am Ende eben diese Technologie skalierbar ist. Also das ist nicht das Ende der Geschichte, dass wir jetzt Raketen haben mit einer Nutzlast von 1 Tonne, wenngleich das auch schon nicht mehr Mikro oder Mini ist. Eine Tonne ist schon eine ganze Menge, um das in die Erdumlaufbahn zu bringen. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist halt eben am Ende das Zukunftspotenzial, was damit da drin ist. Und wir haben ja auch Leute aus dem SpaceX-Team, die sich hier mit engagieren, zum Beispiel Bülent Altan, der Vizepräsident war, der halt eben jetzt auch einer der Investoren bei ESA Aerospace ist. Hier findet also tatsächlich nicht nur ein Transfer von Technologie statt, die entwickeln sie schon selbst, aber insbesondere von Management-Know-how. Und was die, was tatsächlich die astronautische Raumfahrt betrifft, da sind natürlich dann am Ende die Preise und die Größen nochmal eine ganz andere Dimension. Dafür hat SpaceX aber auch über 10 Jahre gebraucht, um dann auch erstmalig Menschen in den Weltraum zu bringen. Und ob das ein Ziel ist, was wir in Europa anstreben, hängt tatsächlich davon ab, wie viel Budget wir auch für diese Vorhaben bekommen. Und mit der aktuellen Budgetsituation ist jedenfalls dieser Idee nicht denkbar, Menschen in den Weltraum zu bringen. Muss es vielleicht auch gar nicht unbedingt sein. Astronautische Raumfahrt ist sehr sichtbar, deshalb machen wir das mit unseren amerikanischen Partnern auf der ISS. Wir haben ein eigenes Modul, was auch im Wesentlichen in Bremen gebaut wurde, was an der ISS dran ist. Und damit sind wir eigentlich über die Jahre ganz gut gefahren. Sozusagen ein eigenes Raumschiff jetzt zu bauen, um Menschen zu transportieren, ist vielleicht industriell und wirtschaftlich nicht auch das allervordringlichste Vorhaben.
Sie hatten eingangs gesagt, aus der Raumfahrt ist längst ein Markt entstanden. Können Sie da vielleicht einfach mal sagen, warum ist es ein Markt? Was wollen wir da hochbringen als Europäer? Wie sieht die Zukunft aus? Wo ist auch der Benefit für die Menschen hier unten?
Also der Benefit erstmal ist gut, ist einfach erklärt. Das menschliche Leben würde ohne unsere Raumfahrttechnik gar nicht stattfinden in der Form. Das beginnt mit der Synchronisation von Energienetzen. Das geht über Navigationsgeräte. Man müsste auf den Schiffen noch mit Sextanten rumhantieren. Drohnen könnten gar nicht alleine fliegen, wenn wir keine Navigationssatelliten hätten. Wir brauchen die Erdbeobachtung, um zu verstehen, dass es den Klimawandel gibt, wie er funktioniert, wie die Temperaturen in Meeren sind, die Methangehalte in bestimmten Atmosphärenschichten, all diese Dinge. Und am Ende würde man auch nicht mal das RTL-Dschungelcamp gucken können, denn auch das wird per Satellit übertragen bis zu der Kabeleinspeisestation. Und insofern ist Raumfahrt eine Technik, die, glaube ich, viele Menschen nicht wahrnehmen, weil man sie nicht sehen kann, die aber in allen Bereichen unseres Lebens unglaublich relevant ist. Warum ist das jetzt eine Industrie oder wird das eine? Weil wir neben den Dingen, die sozusagen einen eher militärischen Nutzen haben oder einen wissenschaftlichen Nutzen, jetzt mehr und mehr auch ein kommerzieller Nutzen entsteht. Und das sehen wir einerseits bei Startups, die jetzt anfangen, Daten zu verarbeiten aus der Raumfahrt. Wir haben auch in Deutschland sehr spannende Startups mit auch wirklich spannenden Investoren, die Raumfahrtdaten verarbeiten. Nimm mal ein Beispiel. Es gibt dieses Startup Live.io in Berlin, wo jetzt auch Andy von Bechtolsheim eingestiegen ist, der First Investor bei Google. Und die haben zum Beispiel eine Anwendung für die Deutsche Bahn. Da ging es darum, dass im Frühjahr und im Herbst bei den Stürmen häufig Bäume umfallen, den Bahnverkehr stören. Und man dann da Förster eingestellt hat, aber sich die Frage gestellt hat, bei Zehntausenden von Kilometer Strecken, wo sind eigentlich sozusagen die problematischsten Wälder, wo die Förster anfangen müssen? Und das wird mit Weltraumdaten ausgewertet. Und insofern sehen wir jetzt Cloud-Anbieter, die halt von den verschiedensten Satelliten die Daten aggregieren, überhaupt Entwicklern zur Verfügung stellen. Wir sehen Softwarefirmen, die aus diesen Daten unentwegt neue Anwendungsfälle entwickeln und damit am Ende auch das Leben komfortabler machen, aber natürlich damit Geld verdienen. Und wir sehen auch die ganz direkten Services, die aus dem Weltraum kommen. Gerade das Thema Internet in entfernten Regionen für Logistik, global, Container, die auf Schiffen fahren, alle nur erdenklichen Sachen. Und hier setzen die Amerikaner natürlich auch ein Stück weit die Schrittgeschwindigkeit mit Starlink ganz vorne weg. Und auch das ist ein spannender Markt. Und dahinter entsteht natürlich dann auch wiederum eine Industrie für den Start von Raketen beispielsweise, wo man sieht, dass alleine SpaceX nahezu im Wochentakt mittlerweile startet und 60 Satelliten jeweils dann halt in den Weltraum bringt.
Wird es da irgendwann eng? Wie wird das Ganze reguliert? Gibt es da eine Stelle, sagen Sie, das können wir so nicht mehr weitermachen? Wie sieht es da aus, gerade wenn man auch von einem Markt und einer Konkurrenz spricht, die ein Markt ja immer inne hat?
Ja, also es ist ziemlich viel los im Weltraum. Es gibt Hunderttausende von Teilen, die mittlerweile kartografiert sind. Die NASA ist da sehr engagiert. Wir übrigens auch. Wir haben in Uedem ein Lagezentrum für den Weltraum und in Koblenz gerade neu eröffnet mit Gestra. Das wahrscheinlich modernste und bestauflösendste Weltraumradar, mit dem wir tatsächlich Teile identifizieren können, Flugbahnen berechnen können. Und Deutschland setzt sich sehr engagiert ein für ein Space Traffic Management. Das heißt, wir brauchen automatisierte Verfahren, die im Weltraum ausgewichen wird. Wir haben vor einiger Zeit erlebt, dass ein sehr teurer Wissenschaftssatellit der ESA auf dem Kollisionskurs war oder umgekehrt ein Starlink, manche sagen bösartig Wegwerfsatellit, war auf Kollisionskurs mit unserem extrem teuren Wissenschaftssatelliten. Und am Ende ist das Ausweichen nicht geglückt, weil eine E-Mail geschrieben wurde und die ist bei einem Verantwortlichen auf einem Pager nicht angekommen, weil dessen Batterie leer war. Und ich glaube ganz im Ernst, so kann man das nicht organisieren. Das ging sicherlich noch, als man eine überschaubare Anzahl von Objekten im Weltraum hatte. Aber spätestens durch diese ganzen Internetkonstellationen sehen wir so unvorstellbar viele Objekte, dass wir hier automatisierte Verfahren brauchen. Dafür setzen wir uns ein auf der UN-Ebene, was die richtige Stelle dafür ist, aber auch auf der EU-Ebene. Wir sehen allerdings auch, dass hier viele militärische Interessen im Spiel sind und auch europäische Partner nicht ohne weiteres bereit sind, die Hoheit über ihre Weltraumaktivitäten internationalen Organisationen unterzuordnen. Aber wir glauben, dass das eigentlich fast ohne Alternative ist, weil wenn es erstmal knallt im Weltraum, dann werden Sie so viele Schrottteile über Jahre sehen, dass wahrscheinlich die Nutzung für alle extrem schwierig bis unmöglich wird.
Aber wie könnte eine Lösung aussehen, wenn private Player, staatliche und dann auch noch teilweise das Militär beteiligt sind, die ja alle ein Stück weit das Geheimnis ihres Erfolges für sich behalten möchten?
Das braucht einfach guten politischen Willen. Natürlich, die privaten Partner müssen sich den Gesetzen unterordnen. Sie können ja auch nicht einfach ein Flugzeug kaufen und drauf losfliegen, sondern dann brauchen sie natürlich neben Lizenzen für ihr Flugzeug, für sich als Pilot, dann auch eine entsprechende Starterlaubnis und eine Koordination des Luftraums. Und so ähnlich ist es im Weltraum halt am Ende auch. Das heißt, alle Staaten haben einen Weltraumvertrag miteinander abgeschlossen vor rund 50 Jahren, um genau zu vermeiden, dass es irgendwie zu Unkoordinierung kommt und zu schlechtem Verhalten. Und am Ende ist jedes Land auch dafür verantwortlich, was die eigenen Akteure machen und die privaten Unternehmen machen. Und da kann man natürlich auch ganz klare Vorgaben machen. Das passiert ja auch, weil natürlich die Staaten auch kein Interesse daran haben, dass hier irgendwie Schaden entsteht, dem man im Teile auf den Kopf fallen oder noch ganz andere Dinge.
Gibt es denn technische Möglichkeiten oder auch den politischen Willen, da oben mal ein Stück weit aufzuräumen?
Ja, also von unserer Seite aus ist der sehr entschieden. Deutschland ist da an der Vorderfront derer, die sagen, wir brauchen halt für dieses ganze Thema Space Traffic Management hier internationale, klare Regulierung. Wir engagieren uns auch, was die Bekämpfung dieses sogenannten Space Debris betrifft. Das sind eben die Schrottteile, die im Weltraum herumfliegen. Es gibt jetzt auch von einem Startup eine Mission, wo auch Teile eingesammelt werden sollen. Das ist natürlich ob der Menge dessen, was heutzutage schon in den Umlaufbahnen rumschwirrt, eine sehr mühselige Veranstaltung. Deshalb liegt unser Schwerpunkt aber erst auch mal darauf, hier für Nachhaltigkeit zu sorgen, zu gucken, dass alle Satelliten, die halt eben gestartet werden, auch entsprechende Lenkfähigkeiten haben, auch genügend Treibstoff haben, um auch oft genug navigieren zu können und auch wirklich zuverlässig und sicher am Ende ihrer Lebenszeit entweder auf einen Friedhof-Orbit geschickt werden oder eben kontrolliert zum Verglühen in der Erdatmosphäre gebracht werden, sodass wir hier tatsächlich eben Regelwerk für Nachhaltigkeit haben. Das ist uns sehr wichtig.
Wenn Sie von Nachhaltigkeit sprechen, wie nachhaltig ist Raumfahrt und was kann man dann auch machen? Gibt es da Forschung, wenn es um Antriebe geht? Wo steht Europa da?
Ja, das ist ganz klar, dass natürlich eine Rakete eben auch keinen geringeren CO2-Fußabdruck hat als ein Boeing 747, aber der Nutzen mag hoffentlich deutlich größer sein. Das ist, glaube ich, klar. Wenn wir Erdbeobachtungswettersatelliten, solche Dinge halt eben starten, dann ist, glaube ich, eben auch der positive Effekt, gerade auch für die Nachhaltigkeit und für unser Wissen und Verständnis um den Klimaschutz von sehr großem Nutzen und überstrahlt mit Sicherheit auch sehr deutlich eben den Nachteil, den wir damit haben. Wir haben aber auch gesehen in unserem Launcher-Wettbewerb, dass es hier auch neue Technologien gibt. Einer der Anbieter, High Impulse, die starten eben jetzt mit Kerzenwachs und sind damit besonders ökologisch. Also auch hier ist der technische Fortschritt ganz klar und Green Space ist natürlich auch für alle ein echtes Thema.
Es gibt den Weltraumbahnhof Kourou, es gibt diverse Weltraumbahnhöfe. Jetzt liest man immer der geplante Weltraumbahnhof an der Nordsee oder in der Nordsee. Was hat es damit auf sich? Wie weit ist man da und was ist da Fiktion und was könnte tatsächlich daraus werden?
Ja, wir haben eingangs schon mal über die Frage gesprochen dieser neuen Launcher, also der neuen Raketen, kleinere Raketen. Einer der Gründer sagte zu mir, wenn SpaceX der Bus ist, dann sind wir das Taxi. Soll heißen, irgendwie man kann nur einen Satelliten transportieren und nicht 130. Aber dafür kann man den halt auch sehr schnell bewegen und muss nicht 2 Jahre warten. Und es macht den Eindruck, als wenn es ein ziemlich großes Bedürfnis danach gibt, zeitnah auch Satelliten zu starten. Und insofern braucht es dafür natürlich Startplätze. Wir sehen das komplett europäisch. Also es gibt auf Kourou heute einen Weltraumbahnhof, den die ESA betreibt. Der ist auch für ganz bestimmte Orbits relevant, aber er liegt eigentlich ja sehr weit weg von Europa entfernt. Und insofern ist das nichts, wo man schnell und agil mal eben hinkommt, sondern sich erstmal 10 Stunden ins Flugzeug setzen muss. Und deshalb sehen wir, dass es Initiativen gibt für Spaceports in Schweden, in Norwegen, in Schottland, auf den Azoren in Portugal. Und es gibt auch ein privates Konsortium, was gerne in Deutschland sowas machen möchte, in der Nordsee. Wir haben dazu gesagt, okay, das können wir uns vorstellen. Die Bedingung dafür ist aber, dass das am Ende auch eine kommerziell tragfähige Lösung ist. Wir werden auf keinen Fall als Regierung hier irgendwie die ganze Party bezahlen und das ganze Risiko übernehmen und am Ende das Risiko einer Investitionsruine eingehen. Und in einem langen Diskussionsprozess mit den Ideengebern ist daraus ein Betreiberkonsortium entstanden, auch ein Geschäftsmodell, was sich deutlich verändert hat. Mittlerweile wird eben jetzt davon ausgegangen, dass man hier nicht mehr irgendwas Festes baut, sondern es geht um Schiffe, die es heute schon gibt, die auch andere Aufgaben wahrnehmen können und auf denen man dann quasi diese Startanlagen installieren kann. Und das ist eine ganz interessante Lösung, weil es eine ziemlich flexible Lösung ist und auch eine sehr kostengünstige Lösung. Und das ist, glaube ich, wichtig, um hier in einem Wettbewerb teilhaben zu können. Und dieses private Konsortium ist wohl auch bereit, sich an den Kosten und den Risiken mindestens zur Hälfte zu beteiligen. Das spricht dafür, dass sie selber daran glauben, dass das was werden kann. Und im Rahmen der Gesamtausgaben, die wir haben, ist mittlerweile der Kostenrahmen für die Steuerzahler wirklich extrem gering. Und insofern haben wir noch nicht endgültig hier entschieden, sehen das Projekt aber mehr und mehr positiv als Teil einer Strategie. Wenngleich es aber so ist, dass jetzt auch unsere neuen Anbieter allesamt auch schon Verträge gemacht haben, nicht nur in Kourou, sondern eben auch in Norwegen. Und das wird also so sein, dass erstmal dort gestartet wird. Und die Technologie der Rakete finde ich auch persönlich erstmal interessanter, als eine Startplattform zu haben. Also wir überlassen die Raumfahrt, die bemannte natürlich jetzt auch nicht unseren Partnern. Wir machen das schon mit. Wir haben ja auch mit Alexander Gerst auch einen deutschen ISS-Kommandanten gehabt. Matthias Maurer startet übrigens ja jetzt auch Ende des Jahres dann erstmalig auch mit SpaceX jetzt zur ISS. Und wir wollen natürlich gerne auch dabei sein, wenn der erste Europäer auf dem Mond spazieren geht, was wahrscheinlich in dieser Dekade auch noch stattfinden wird. Da sind wir nicht völlig unambitioniert, aber wir werden jetzt nicht diejenigen sein, die dafür die entsprechenden Vehikel bauen, sondern wir werden da Teil einer internationalen Mission werden. Und insofern, ich glaube, wir sind da gut aufgestellt. Wir haben hier in den letzten 2-3 Jahren echt Meilen gemacht, was die Kommerzialisierung der Raumfahrt betrifft, was das Thema Startups in der Raumfahrt betrifft und was auch ganz neue Finanzierungsmechanismen betrifft, wo eben nicht mehr Steuerzahler im Risiko sind, sondern private Investoren. Und ich glaube, das ist genau der Weg in der Zukunft, wie wir hier auch deutlich ökonomischere Lösungen in der Raumfahrt sehen.
Dann sind wir gespannt, ob es ein Deutscher oder Europäer ist, der mit über den Mond wandelt oder springt. Haben Sie vielen Dank.
Gerne. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.
Weitere Informationen zum Thema gibt es unter anderem bei der European Space Agency ESA unter www.esa.int und natürlich hier bei EDNH.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news